Die Gegensprechanlage.
2006 erschien ein Buch des Politologen Günter Sandner mit dem Titel Engagierte Wissenschaft, austromarxistische Kulturstudien und die Anfänge der britischen Cultural Studies. Zunächst, was ist hier unter engagierte Wissenschaft zu verstehen? Günter Sandner.
Eine Wissenschaft, die sich nicht ausschließlich in der Scientific Community bewegt, also die sozusagen gesellschaftliche Zielvorstellungen verfolgt, die darüber hinausgehen, also die über die reine Grundlagenwissenschaft hinausgehen und die mit konkreten sozialen, politischen Fragestellungen verknüpft ist.
Und erstmals wurden hier die austromarxistischen Sozialwissenschaftler kulturwissenschaftlich beleuchtet.
Um das deutlich zu machen, habe ich das mit dem Cultural Studies in Großbritannien verglichen, weil da ganz ähnliche Konstellationen aufgetaucht sind, sowohl was Institutionalisierungsmodelle betrifft, also das heißt außeruniversitäre Netzwerke im Wesentlichen, als auch was Inhalte betrifft, nämlich dass die Beschäftigung mit Kultur sehr stark aus der Erwachsenen- und Arbeiterbildung heraus erfolgt ist und so gesehen auch ein breiter Kulturbegriff, der vor allem auch Kultur als Lebensweise umfasst hat, entwickelt wurde.
Es wird also in dieser Gegensprechanlage mit Hilfe eines interessanten Vergleiches zweier Strömungen aus der Wissenschaftsgeschichte um Aspekte von Kultur und Wissensproduktion gehen und letztlich um deren Zusammenhänge mit unserer Praxis von Demokratie. Doch vorerst zu den historischen Grundlagen. Günter Sandner beschreibt die austromarxistischen Kulturstudien der 20er und 30er Jahre im sogenannten Roten Wien folgendermaßen.
Sozusagen sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff, die durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erfolgt ist, die diesem austromarxistischen Cluster zugehören. Ganz kurz muss man dazu sagen, dass der Austromarxismus eine sehr breite Bewegung war. Im Gegensatz zu den früheren Studien von Leser und dergleichen, die Austromarxismus immer nur auf bestimmte Führungsfiguren fokussiert haben, Renner, Bauer und so weiter, war das ja eigentlich eine ganze Kulturbewegung, hat so gesehen auch das Wissenschaftsmilieu erfasst. Und da gibt es ein ganz interessantes Netzwerk von Wissenschaftlern, die diesem austromarxistischen Milieu zuzurechnen sind. Und deren Kulturstudien umfassen, nämlich aus der Beschäftigung mit der Arbeiterbewegung, mit der Arbeiterkultur heraus einen breiten Kulturbegriff zu entwickeln, beispielsweise auch Arbeiterkultur als Gegenkultur zur herrschenden Kultur zu instrumentalisieren und sich aus dieser Perspektive heraus mit unterschiedlichen Phänomenen des kulturellen Bereichs auseinanderzusetzen, nicht unbedingt mit Hochkultur. Das spielt eine relativ geringe Rolle. Also Kunst beispielsweise ist damit weniger gemeint, sondern vielmehr Lebensweise.
Und Günter Sandner gleich weiter zu den Cultural Studies.
Die Cultural Studies waren ursprünglich eine Richtung, die sich im Nachkriegs Großbritannien entwickelt hat. Und hier ist auch diese Parallelität zu dem, was ich vorher beschrieben habe. Sie hat sich entwickelt aus der Erwachsenenbildung und aus der Arbeiterbewegung heraus. Und es gibt eine Handvoll, sage ich einmal, zentraler Figuren dieser frühen Cultural Studies. Raymond Williams, Richard Hoggart, bis zu einem gewissen Grad auch E.P. Thompson und dann der junge Stuart Hall. Und was die miteinander verbindet, ist eben dieser breite Zugang zum Kulturbegriff und vor allem auch die Befassung mit dem, was man als Popularkultur oder Populärkultur bezeichnet hat. Das ist sozusagen das Neue gewesen, also diesen Kulturbegriff in diese beiden Richtungen auch zu erweitern. Also einerseits Kultur, a whole way of life war diese Formel, die da verwendet worden ist, und andererseits die Populärkultur, ja, also populäre Schriften, neue Medien natürlich, also damals war das Radio ein vergleichsweise neues Medium. Das sind sozusagen die zentralen Punkte, und zwar in erster Linie aus der Perspektive der Literaturwissenschaft heraus und zweitens aus der Soziologie und der Geschichte heraus. Das waren so die Anknüpfungspunkte, aus denen sich das entwickelt hat. Und das war eine eminent, letzter Satz dazu, das war eine eminent politische Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, später ein bisschen in den Hintergrund getreten.
Doch im Unterschied zu den Cultural Studies war der Austromarxismus in Wien von einer wesentlich optimistischeren, revolutionären Hoffnung getragen. Die österreichischen Wissenschaftler der 20er und 30er Jahre waren auch viel aktiver in die Politik, das heißt in die Sozialdemokratie, eingebunden, als die Cultural Studies es in die Labour Party der 50er und 60er Jahre gewesen wären. Und natürlich war die Situation der Medien eine völlig andere. Vor allem dem Film wurde kaum die Bedeutung zugemessen, die er in der Nachkriegszeit von den Cultural Studies bekam. Aber es gab noch eine ganz andere Gemeinsamkeit, die sowohl für die Wissenschaftspraxis der Austromarxisten als auch für die Protagonisten der Cultural Studies charakteristisch war.
Von dem, was ich als austromarxistische Kulturstudien bezeichnet habe und im Vergleich dazu auch der britischen Cultural Studies, da war bei beiden das entscheidende Institutionalisierungsmodell etwas, was ich als alternative Institutionalisierung bezeichne. Das heißt, eine wissenschaftliche Institutionalisierung außerhalb der Universität, und zwar eigentlich lückenlos oder fast lückenlos. Also es hat nur ganz wenige Andockpunkte an den Universitäten gegeben. Auch bei den Cultural Studies, die sind dann zwar später institutionalisiert worden, aber ich habe mich ja interessiert für diese Entstehungsphase, also sprich Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Gründung dieses Center for Contemporary Cultural Studies in Birmingham 1964. Und man könnte jetzt die Hypothese aufstellen, und ich glaube, da gibt es gute Argumente dafür, dass die Art der Wissenschaft, die betrieben worden ist, beispielsweise die Themen, die Ansätze, die methodischen Ansätze und dieses Institutionalisierungsmodell in einem sehr starken Kontext, in sehr starken Verbindung stehen. Und durch den Vergleich wird es auch noch deutlich, weil es in beiden Fällen ja so war, dass Einflüsse von außerhalb der Universität oder unabhängig von der Universität die Forschungen eigentlich bestimmt haben, dass die Wissenschaftler, die aktiv waren, sozusagen Netzwerke aufgebaut haben, die über den wissenschaftlichen Bereich stark hinausgegangen sind und die vor allem immer wieder die Rückkopplung zur Arbeiterbildung gehabt haben. Das bedingt natürlich auch die Entstehung eines anderen Kulturbegriffs, das war ganz wichtig, weil man sich natürlich auch damit auseinandersetzen müsste, was verstehen die sozusagen Hörer, Diskutanten in den Kursen eigentlich unter Kultur, wie können die sich da einbringen überhaupt. Das heißt, es gab da schon einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Art der Institutionalisierung und der Kulturbegriffe und Kulturdiskurse, wenn man so will, die daraus hervorgegangen sind.
Beide Richtungen, die Cultural Studies und die austromarxistischen Kulturstudien, sehen dann aber nicht nur die Kultur, sondern auch die Demokratie viel breiter als das konservative oder liberale Konzept. Die austromarxistischen Kulturstudien führen den Begriff der sozialen Demokratie ein.
Es geht auf ein gleichnamiges Buch von Max Adler zurück, also politische und soziale Demokratie, Mitte der 20er Jahre. Und soziale Demokratie ist ja, das verliert man ein bisschen aus dem Blick, aber wenn man die Parteiprogramme anschaut, ist bis heute der zentrale theoretische Bezugspunkt beispielsweise für die SPÖ. Nicht nur im 1978er, sondern auch im aktuellen 1998er, also im gültigen 1998er Programm. Und das geht im Wesentlichen auf diese Debatte zurück, auch wenn man objektiverweise sagen muss, dass das heute eine andere Bedeutung hat, weil soziale Demokratie ursprünglich ja einerseits etwas bedeutet hat, was man in den 70er Jahren dann auch wieder aufgegriffen hat, nämlich die Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie, aber andererseits vor allem auch sozusagen den sozialistischen Zugang, also dass Demokratie nur dann wirklich existiert, ja, wenn es auch mit einer gerechten Verteilung von Einkommen, von Besitz und dergleichen verbunden ist. Ja, also große soziale Ungleichheit und Demokratie sind in der politischen Demokratie möglich, weil die politische Demokratie also nur unter Anführungszeichen die formalen, die juristischen, verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen erfasst. Freie Wahlen, gewählte Repräsentanten entscheiden, Meinungsfreiheit und dergleichen mehr. Also das, was man eigentlich so als liberale Demokratievorstellungen interpretiert, währenddessen die Lebensverhältnisse, ja, also diese, was in der Debatte um die reflexive Demokratie jetzt wieder auftaucht, diese starke Verkoppelung, ja, von sozialen Bedingungen und Demokratie, wenn man so will, vom Wohlfahrtsstaat und Demokratie, das war in dieser Debatte um soziale Demokratie stark enthalten. Und Neurath hat das aufgegriffen und ist davon sicher auch geprägt worden. Und hat daran eigentlich sein Demokratisierungskonzept schon relativ früh angeschlossen, indem er gesagt hat, also wenn es sozusagen, damit eine soziale Demokratie funktionieren kann, das heißt die Menschen die eigenen Lebensverhältnisse selbst gestalten oder selbst mitgestalten, nicht nur alle 4 Jahre wählen, sondern sozusagen sich aktiv beteiligen, müssen sie auch über die entsprechenden Wissensgrundlagen und Informationen verfügen. Und er hat gemeint, dass eben die damals ausschließlich Bildstatistik, später dann Bildpädagogik, weil das ein größeres Konzept geworden ist, dass die Bildstatistik die geeignete Methode ist, um zu gewährleisten, dass also auch die Arbeiter und Arbeiterinnen über die notwendigen Informationen zur Technologie, zur Gesundheit, zu Planungsprozessen, was für mich immer wichtig war, soziale Planungsprozesse, dass die über die nötigen Informationen verfügen, um auch kompetent mitentscheiden zu können. Und das war sozusagen, daran hat er das Modell der sozialen Demokratie eigentlich konkretisiert.
Otto Neurath hat sich beispielsweise schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg für die Siedlerbewegung engagiert, als unzählige, obdachlos gewordene Menschen begannen, sich wild am Stadtrand anzusiedeln. Neurath half den Menschen, sich besser zu organisieren, und gemeinsam mit Architekten wie zum Beispiel Margarete Schütte-Lehotzky wurden funktionale Haustypen entwickelt, die es den Menschen erlauben sollten, ihre neuen Heime möglichst in Eigenregie zu bauen. Daraus wiederum entstanden volksbildnerische Ausstellungen und schließlich die sogenannten Isotypen, eine Bildstatistik, die komplexe ökonomische und soziale Zusammenhänge allgemein lesbar machen sollten. Und am Ende seines Lebens, also kurz vor 1945, wurde Otto Neurath im britischen Exil mit der Vorbereitung eines sozialen Wohnbauprojektes in London betraut.
Bilston ist eine Industriestadt in der Nähe von Birmingham, also im Coal Mining District, und das ist ein Slum, ja, also und da hat der Bürgermeister von Bilston, also das ehrgeizige Projekt, ein neues Wohnprojekt zu planen und durchzusetzen, und der Auftrag an Neurath war, in einer Ausstellung dieses Projekt vorzustellen, also bevor es gebaut wurde, in der Planungsphase, und nicht nur zu informieren, sondern den Ausstellungsbesucherinnen und Besuchern, und das waren zum Teil auch die künftigen Bewohner, Möglichkeiten der Mitbestimmung zu offerieren, also indem sie darlegen konnten, wie sie wohnen wollten, ob es beispielsweise, wichtige Frage war, sollen etwa alte Ehepaare und junge Familien, sollen die gemeinsam leben, soll das eher getrennt sein, ja, also, und solche Fragen. Und da gab es sozusagen eine offene Vorstellung. Ich kenne zwar die Ausstellung nicht, sondern ich kenne nur die Debatte darüber, und wie gesagt, die Ausstellung selbst ist ja so dann auch nicht zustande gekommen. Aber das war die Idee, also diese unterschiedlichen Modelle vorzustellen und dann auch die Gelegenheit zu geben, mitzureden, mitzuentscheiden. Und Neuraths Grundsatz war ja immer, Mehrheitsentscheidungen nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist, solange es möglich ist, sozusagen beide Modelle umzusetzen, muss nicht die Mehrheit gegen die Minderheit entscheiden, sondern er hat das mal in ein Beispiel gebracht, indem er gesagt hat, also wenn eine Mehrheit wie in England in kleinen Häusern leben will und eine Minderheit in Wohnungen, warum nicht beides? Also es ist nicht notwendig zu entscheiden. Es gibt andere Fragen, da ist das schwieriger. Zum Beispiel die Breite von Eisenbahngleisen oder so, kann man nicht in einer Gemeinde anders machen als in der anderen. Aber in vielen Fragen ist es nicht notwendig, dass die Mehrheit über die Minderheit entscheidet, sondern man kann auch beiden Gruppen sozusagen zu ihrem Recht verhelfen.
Bei den Cultural Studies war die Grundhaltung und das Verständnis von Bildung und Selbstermächtigung sicherlich ähnlich. Aber derart weit in den Alltag gingen deren Projekte allerdings nie.
Zumindest zu Neurath ist das ein Unterschied, dass sie eigentlich nicht in größere Projekte, wie zum Beispiel Wohnbauprojekte dergleichen, involviert waren. Das gibt es eigentlich nicht, sondern das da waren sozusagen neben dieser Bildungstätigkeit in diesem Extramural-Bereich, also außerhalb der Universitätsmauern gelegenen Bereich, haben sie in erster Linie eigentlich Forschungsprojekte betrieben und waren schon auch politisch aktiv, also beispielsweise Raymond Williams war in der Neuen Linken doch in einem bestimmten Zeitpunkt eine wichtige Rolle gespielt, aber das war nicht unbedingt, das ist schon eine Besonderheit von Neurath jetzt, dass er so stark in konkrete Umsetzungsprojekte gegangen ist. Ja. Also und dieses Pilsen-Projekt, das ist fast ein bisschen ein einmaliges Projekt, weil weil an diesem Projekt der Ansatz von Neurath eigentlich am Ende seines Lebens, könnte das fast als so eine Art Kulminationspunkt bezeichnen, weil da eigentlich sozusagen dieses relativ weit entwickelte Demokratiemodell unmittelbar in einem Ausstellungsprojekt umgesetzt werden sollte. Sowas Vergleichbares ist mir im Bereich der Cultural Studies überhaupt nicht bekannt.
Grundsätzlich aber geht es sowohl bei den Cultural Studies als auch bei den austromarxistischen Kulturstudien um die Vermittlung von, oder besser gesagt, um den Umgang mit Wissen. Heute ist Popularisierung von Wissen ein bekanntes Schlagwort. Doch Neurath meinte allerdings eine Humanisierung von Wissen.
Also der große Unterschied zwischen Popularisierung und Humanisierung war für Neurath, dass er gesagt hat, die Popularisierung, das ist sozusagen die Vereinfachung von oben herab, also man versucht komplizierte wissenschaftliche, sage ich mal, Sachverhalte in eine einfache Sprache rückzuübersetzen. Und er sagt, das ist eigentlich aus mehreren Gründen ein Problem. Zum einen merken natürlich die Menschen, dass da etwas für sie heruntergebrochen wird. Es wird nicht mit ihnen gemeinsam entwickelt. Es kann Minderwertigkeitsgefühle bestärken. Es wird außerdem oft das Wissen unzulässig vereinfacht, weil dass sich eine bestimmte Fachsprache entwickelt hat. Der auch oft den Grund, dass die Alltagsausdrücke nicht differenziert genug werden. Und er sagt, die Humanisierung muss das Ganze eigentlich von der anderen Seite aus angehen. Das heißt, man kann ruhig mit ihrer Alltagssprache beginnen, also man soll es gemeinsam mit ihnen entwickeln, und dann Schritt für Schritt zusätzliche Ebenen einziehen, um sich sozusagen zu komplizierteren Dingen gemeinsam mit den Menschen vorzuarbeiten. Das heißt, es geht nicht darum, das Wissen zu vereinfachen, sondern eigentlich die Methoden sozusagen zu vereinfachen, also mit den Leuten gemeinsam das zu entwickeln und das zwar immer sozusagen mit einer möglichst präzisen Sprache.
Interessant hier ist auch die Tatsache, dass es schon damals in den 20er und 30er Jahren einen spezifischen Richtungsstreit bzw. Auffassungsunterschiede zwischen der politischen Spitze der Sozialdemokratie und radikaleren Denkern wie Neurath gab.
Es hatte da auch innerhalb des Austromarxismus schon einen schwelenden Konflikt gegeben, wie stark die Rolle der Partei sein soll und welche Funktion, jetzt sage ich mal, diese Figur des austromarxistischen Erziehers gegenüber der Arbeiterklasse eigentlich haben soll. Insgesamt kann man etwas vergröbert vielleicht, aber ich glaube, man kann das schon so sagen, waren diese austromarxistischen Intellektuellen wie Zielsel, Neurath etc., viel stärker auf sozusagen die Selbstbestimmung, ja, und das, die demokratische Entwicklung von bestimmten Bildungsprozessen orientiert, als dass Leute auch wie Max Adler waren, die doch stärker diesen Top-Down-Ansatz eigentlich verfolgt haben, also sozusagen der Arbeiterbildner tritt vor die Arbeiterklasse und gibt die Richtung vor. Ja.
Vielleicht kommt man der Wurzel dieses grundlegenden Auffassungsunterschiedes mit der Frage nach dem Verständnis von Utopie näher.
Neurath hat einen speziellen Utopiebegriff ausgeprägt sozusagen hat diese Utopie, also diese, hat es sehr eng mit der Wissenschaft eigentlich verkoppelt. Also er hat den Utopiker, glaube ich mal, als Historiker der Zukunft bezeichnet und damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass man künftige Entwicklungen ähnlich, nach ähnlichen Gesichtspunkten konstruieren kann, wie man in die Zukunft schauen kann. Damit hat er nicht eine absolute Prognosesicherheit gemeint, das wäre sicher zu wenig, sondern eher die Vorstellung, dass man bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen sozusagen konstruieren kann, um dann auch Planungsprozesse in diese, weil Planung ist ein wichtiger Begriff bei Neurath, um dann auch Planungsprozesse in diese Richtung zu entwickeln. Also für Neurath war Utopie und Wissenschaft kein Widerspruch. Wenn wir jetzt beispielsweise denken an Marx und Engels, da war das ein Widerspruch. Eine der berühmtesten Schriften von Engels heißt ja die Entwicklung, wie heißt das, die Entwicklung des Marxismus oder die Entwicklung der Arbeiterbewegung, jedenfalls von der Utopie zur Wissenschaft heißt es. Ja. Und da wird Utopie bei Engels interpretiert als etwas, was die Frühphase der Arbeiterbewegung betrifft und der Marxismus entwickelt sich dann eigentlich zur Wissenschaft. Also die Wissenschaft überwindet die Utopie. Das war bei Neurath anders. Bei Neurath sind Utopie und Wissenschaft Begriffe, die sich überhaupt nicht ausschließen. Außerhalb der Universität sozusagen eine lebendige Wissenschaft gibt, ist sicher eine gute Voraussetzung für engagierte Wissenschaft. Und es gibt auch viele zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich sehr stark auf wissenschaftliche Expertisen stützen, wie zum Beispiel ATTAC oder viele andere auch, ja, die ja mit diesem Schlagwort, wie ich das von Felber oder irgendjemandem von ATTAC mal gehört habe, der ökonomischen Alphabetisierung, eigentlich auch so einen Ansatz verfolgen, dass sie durch die breite Verbreiterung von Wissen, gerade in einem Bereich, wo eigentlich, man muss sagen, der Durchschnittsmensch leider viel zu wenig versteht, nämlich von Wirtschaft, und das ist ja nicht gerade ein unwichtiger Bereich, dass man durch diese Verbreiterung von Wissen bestimmte elitäre Bastionen sozusagen durchlöchert, wenn man so will, und letztlich eigentlich zu einer Demokratisierung des Wissens kommt. Und eine Demokratisierung des Wissens heißt natürlich auch, dass es zu einer Verbreiterung von Entscheidungsgrundlagen kommt. Das heißt, ich bin auf alle Fälle der Meinung, dass es so eine engagierte Wissenschaft auch heute gibt, aber wie damals ist sie sicher nicht der Mainstream der Wissenschaft, weil der Mainstream der Wissenschaft relativ politikfern agiert. und es nebenbei bemerkt, auch eine Wissenschaft gibt, die auf eine andere Weise Politik nah agiert, nämlich indem sie sozusagen Politik legitimiert, teilweise wahrscheinlich zu stark legitimiert.
Das war eine Gegensprechanlage. Wolfgang Meisinger sagt Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir danken Günter Sandner für das Interview. Sein Buch Engagierte Wissenschaft, austromarxistische Kulturstudien und die Anfänge der britischen Cultural Studies ist im Lit Verlag erschienen.